Ich bin ein Bibelentdecker. Ja, ich will es wissen. Ein Bibelentdecker, dem Geheimnis auf der Spur. Ein Bibelentdecker will suchen und finden. Ein Bibelentdecker auf Tour. Okay, wir singen nicht weiter, sonst ich will ja auch predigen. Als ich gesehen habe, dass ich mit der Gewohnheit entdecken, dass ich darüber predigen darf, musste ich zwangsläufig an dieses Lied denken. Ich bin damit irgendwie aufgewachsen. Falls ihr jetzt einen Ohrwurm habt, versucht den für die Predigt zur Seite zu schieben. Ihr könnt ihn danach die ganze Woche haben, aber jetzt die Predigt gerne ohne. Ja, wir sind in einer Predigtreihe, die Welt überraschen. Basis dafür ist das Buch, das Andrea schon hochgehalten hat, von Michael Frost, die Welt überraschen. 5 Gewohnheiten für einen missionalen Lebensstil. Und bevor wir uns mit dieser 4. Gewohnheit tiefer beschäftigen, möchte ich aber zum Anfang dieser Predigt beten. Ihr dürft dazu sitzen bleiben. Gott, ich danke dir, dass du da bist. Ich danke dir, dass du hier bist. Ich danke dir, dass es Sonntag ist, dass du uns diesen Tag schenkst. Und ich danke dir, dass wir dich entdecken dürfen. Das ist so ein Privileg, dass du dich uns offenbart hast und dass wir das entdecken dürfen. Und ich bete, dass du, Heiliger Geist, unsere Herzen öffnest, dass du uns Dinge wichtig machst in der nächsten halben Stunde. Und dass du nächste Schritte mit uns gehst und zeigst, wo was dran ist. Danke, dass du da bist. Amen. In den letzten 3 Wochen haben wir uns schon mit 3 Gewohnheiten beschäftigt. Weiß jemand, welche 3 Gewohnheiten das sind? Essen, segnen und Gott hören. Aber Gott suchen, Gott hören ist was sehr Ähnliches, das stimmt. Ja, falls einer von euch eine dieser Predigten verpasst hat, herzliche Einladung, die nachzuhören, einfach auf unserer Internetseite sonntags-um-11.de und dann gibt es dort Predigt im Download. Da findet ihr die Predigten. Es ist auf jeden Fall nachhörenswert. Heute geht es um die 4. Gewohnheit, ums Entdecken. Und Michael Frost schreibt dazu, um das ein bisschen spezifischer zu fassen, schreibt er, ich werde mir in dieser Woche mindestens einmal Zeit nehmen, um von Jesus zu lernen. Und diese Gewohnheit des Entdeckens, zusammen mit der Gewohnheit, auf Gott zu hören, das bildet meiner Meinung nach so ein bisschen die Grundlage überhaupt für einen missionalen Lebensstil. Denn wenn wir uns mal die Christen des 1. und 2. Jahrhunderts anschauen, das macht Michael Frost auch ständig, dann können wir dort sehen, dass Unterweisung und Gebet ein ganz essentieller Bestandteil war im Werdegang von, wenn man Christ wird. In der Didache, das ist die älteste erhaltene Kirchenordnung, ist ungefähr circa 100 nach Christus ist sie entstanden, da steht in Kapitel 7 Folgendes. Zur Taufe, oder besser im Allgemeinen eigentlich zur Umkehr oder zum Glaubensbeginn, das lag da sehr, sehr nah noch beieinander. Also zur Taufe tauft so. Nachdem ihr dies alles mitgeteilt habt, tauft auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und dann wird ausgeführt, unter welchen Bedingungen man am besten taufen soll. Und dieses, nachdem ihr dies alles mitgeteilt habt, das bezieht sich auf die ersten 6 Kapitel. Und die ersten 6 Kapitel, das ist der erste Teil dieser Schrift, das ist ein Katechismus. Und diese Überschriften der 6 Kapitel lauten dann so, Kapitel 1, die 2 Wege, der Weg des Lebens verlangt Gottes und Nächstenliebe. Kapitel 2, die Pflichten gegen Leben und Eigentum des Nächsten. Kapitel 3, Warnung vor Leidenschaft und Götzendienst, Mahnung zu Demut und Sanftmut. Kapitel 4, Geben ist seliger als Nehmen, Pflichten von Herrn und Knecht, Warnung vor Heuchelei. Kapitel 5, der Weg des Todes, Kennzeichen desselben. Und Kapitel 6, vollkommen ist, wer das Joch des Herrn trägt, Verhalten gegenüber dem Judentum und dem Heidentum. Und dann kommen die Ausführungen zur Taufe. Wen das tiefer interessiert, man kann einfach mal nach Didache im Internet suchen. Man findet das auch übersetzt ins Deutsche. Wen das also noch genauer interessiert, einfach einmal selber nachlesen. Aber wer jetzt denkt, dass es das war, also dass ich, wenn ich Christ werden wollte, dann musste ich mir das kurz anhören und dann konnte ich mich taufen lassen, der irrt sich. Denn zu diesem Katechismus gab es ein sogenanntes Katechumenat, also eine Vorbereitung auf die Taufe. Und diese Vorbereitung, das waren 2 Phasen. In der ersten Phase musste man sich erstmal bewerben. Also war nicht nur so, hey, ich möchte Christ werden und dann war so, ja, okay, komm. Sondern du musstest sagen, warum willst du Christ werden? Was ist deine Motivation? Du musstest darlegen, was deine Lebensverhältnisse sind und du musstest auch deine berufliche Situation zeigen und für alles davon Zeugen aufbringen. Das heißt, es wurde wirklich geprüft. Wenn du dann zugelassen wurdest, dass man gesagt hat, ja okay, wir wollen dich auch bei uns in der Gemeinschaft dabei haben, das ist in Ordnung, dann hat man diese Didache gelernt. Man wurde darin unterrichtet in diesen 6 Kapiteln. Und dann wurde die zweite Phase eingeläutet, kurz vor Ostern, weil getauft wurde immer am Ostersonntag. Da wurde dann die persönliche Lebensführung geprüft. Also das, was in diesen ersten 6 Kapiteln steht, setzt man das auch tatsächlich um. Und auch die Teilnahme am Gemeindeleben wurde geprüft. Und bei Zulassung wurde sich dann mit Gebet, Fasten, Exorzismen und so weiter und so fort auf die Taufe vorbereitet. Dann wurde man getauft und dann war man Teil der Gemeinde. Es ist nicht schlimm, wenn ihr euch das alles nicht merkt. Das ist völlig in Ordnung. Ich muss das auch nachgucken. Ja, ich habe es mir auch nicht alles gemerkt. Mein Punkt ist, dass bevor man Teil dieser Gemeinschaft der Christen wurde, die einen Unterschied in ihrer Zeit gemacht hat, die so auffällig war, bevor man Teil dieser Gemeinschaft wurde, bevor man selbst jemand wurde, der einen Unterschied in der Gesellschaft gemacht hat, durchlebte man eine unfassbar intensive Zeit des Lernens und des Unterwiesenwerdens. Aber warum das denn alles? Warum? Und Michael Frost sagt, dass es im Großen und Ganzen 2 Gründe dafür gibt. Nämlich einmal, dass dadurch inneres geistliches Wachstum entsteht. Das ist das eine. Und dass man, wenn man sein Leben auf das, was Jesus gesagt hat, ausrichtet und danach lebt, dann entsteht dieses fragwürdige Leben, das, wo Leute darauf aufmerksam werden, wo Leute denken, okay, aber warum verhält er sich denn so? Und nachfragen. Und die zweite Sache ist, dass durch das Lernen eine höhere Sprachfähigkeit entwickelt wird. Also, dass man auch auf die Fragen, die einem dann eventuell gestellt werden, dass man darauf auch wirklich reagieren kann. Ganz wie in 1. Petrus 3,15 steht, seid alle Zeit bereit zur Verantwortung vor jedermann, also zur Antwort vor jedermann, der von euch Rechenschaft fordert über die Hoffnung, die in euch ist. Und um mal deutlich zu machen, was Sprachfähigkeit meint, habe ich mir einen Gast eingeladen. Karl, du darfst mal nach vorne kommen. Ich bräuchte einmal das Mikrofon. Und von Karl weiß ich, Karl spielt sehr gerne World of Tanks Blitz. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Also ungefähr, aber ich habe wirklich keine Ahnung, was das ist. Und ich denke, von euch allen auch die wenigsten. So, Karl, und du hast jetzt 2 Minuten Zeit, um uns davon zu überzeugen, dass wir auch anfangen sollten, World of Tanks Blitz zu spielen und mal alles loszuwerden, was du glaubst, was wir unbedingt wissen müssen darüber.
Das wird lustig. Also ich spiele das Spiel schon sehr lange, ich mag das Spiel gerne. Es ist ein Strategiespiel, das ist schon mal gut, also man muss schon auch so ein bisschen seinen Kopf benutzen. Das Grundprinzip, es ist, also man spielt gegen andere Spieler, es ist ein Echtzeitspiel. Es ist ein 7-7, das heißt, du spielst mit deinem Team gegen ein anderes Team. Das sind in der Regel zufällige Spieler. Du kannst auch mit einem Kumpel zusammenspielen, also wenn man zu zweit ist, dann kann man quasi in einem Zug spielen. Es gibt verschiedene Stufen, auf denen man spielen kann. Das ist ein Panzerspiel übrigens. Hätte ich vielleicht zu Anfang sagen sollen. Es ist ein Panzerspiel. Das Ziel ist es eben, entweder mehr Punkte zu holen als die Gegner oder eben alle Gegner abzuschießen.
Wie lange dauert das Spiel?
Eine Runde dauert maximal 7 Minuten, aber im Schnitt so eher 3 Minuten. Und das kann man rund um die Uhr spielen, das ist ganz schön, weil das mache ich auch. Es gibt, wie gesagt, verschiedene Stufen. Es gibt deutsche, britische, amerikanische und so weiter und so fort. Das Spiel wird ständig erweitert. Demnächst kommt ein großes Update. Ne, in 47 Tagen, glaube ich. Da kommt ein lange ersehntes Update. Da wird das Spiel nochmal so ein bisschen auf den Kopf gestellt. Es gibt verschiedene Karten, auf denen man spielen kann. Verschiedene Stufen, das von 1 bis 10. 10 ist dann so das Größte. Da kann man verschiedene Sachen erforschen. Und dann kann sich im Spiel kann man sich dann bestimmte Sachen erspielen, um sich dann weitere Sachen zu holen und so weiter und so fort. Man kann das Ganze auch competitive spielen, also da gibt es dann tatsächlich auch mittlerweile eine E-Sport-Szene, wo man auch Geld verdienen kann. Man glaubt es nicht, aber es entwickelt sich so ein bisschen. Da kann man dann verschiedene also mit seinem Clan. Das heißt, man trainiert auch tatsächlich. Es gibt einen Freund von mir, der trainiert dann tatsächlich jeden Abend. Fünfmal die Woche trainieren die dann abends um 20 Uhr für ungefähr 2 Stunden und trainieren dann gegen andere. Die lernen dann Strategien.
Karl, ich unterbreche dich mal so langsam. Also auf der einen Seite wirklich mal Applaus. Karl, es ist erstaunlich, was du für ein Wissen über dieses Spiel weißt. Kurze Umfrage, wer von euch hat jetzt Lust, dieses Spiel zu spielen?
Nein?
Guck mal, 1, 2, ich finde, das ist eine gute Quote. 3, vielleicht 4. Ich finde, das ist eine gute Quote. Eine letzte Frage habe ich aber noch, Karl. Kannst du mir sagen, warum ich mit meiner Siebträgermaschine Espresso zubereiten sollte und vor allen Dingen wie?
Ich weiß nicht, was eine Siebträgermaschine ist.
Gut, ist auch nicht schlimm. Das ist, Karl, du darfst dich wieder hinsetzen. Ich danke dir. Ich könnte jetzt ungefähr 2, 3, 4 oder auch noch länger über Siebträgermaschinen reden. Wer daran zweifelt, der möge Antje fragen. Die muss sich das morgens immer geben, während sie dafür noch gar nicht bereit ist, ich aber schon voll in meinem Element mit meiner Siebträgermaschine bin. Ihr merkt, was Sprachfähigkeit meint. Du kannst anfangen zu reden und es sprudelt so aus dir heraus und weiter und es geht weiter und weiter. Das meint das. Und Michael Frost schreibt dazu, ich glaube, wenn wir in die Welt gesandt sind, um ein faszinierendes Leben zu führen, Neugier zu wecken und die Fragen von Menschen über die Hoffnung, die in uns ist, zu beantworten, müssen wir besser wissen, was Jesus in einer Situation tun oder sagen würde. Und er führt dann weiter aus, dass das ohne eine Beschäftigung mit den Lebensberichten von Jesus, das sind also die 4 Evangelien, dass das nicht möglich ist, weil sich dann keine Sprachfähigkeit entwickelt. Ich meine, wie willst du Fragen zu etwas beantworten, womit du dich nicht beschäftigst? Dann kann man so ein Halbwissen vielleicht geben, vielleicht von dem, was man hier aus Predigten mitnimmt. Aber das sind ja auch immer nur sekundäre Infos. Also das, wenn ihr von mir Infos mitnimmt, liegt das ja daran, dass ich in die Bibel geguckt habe und euch dann etwas davon erzähle. Aber wir sind zum Glück nicht mehr im Mittelalter und ihr könnt alle selber die Bibel lesen. Das ist doch wundervoll. Aber nicht nur das ist der Effekt, sondern ein weiterer Effekt ist eben nicht nur mehr Wissen über Jesus zu haben, sondern dieses Wissen ist auch die Grundlage für ein fragwürdiges Leben. Denn, er schreibt auf einer anderen Seite, wir können uns einem Studium und einer Beschäftigung mit der Person und dem Wirken von Jesus widmen und so lernen, wie wir als sündige Menschen verschiedene Punkte seines Seins und Tuns nachahmen können. Und ich habe das so geliebt, was Dirk Arendt gesagt hat über dieses Prinzip von nicht kopieren, sondern kapieren. Wer hat das noch mitbekommen? Wer hat das noch im Ohr? Genau darum geht. Es geht nicht darum, genau das zu tun, was Jesus getan hat. Es geht nicht darum, dass wir jetzt alle unsere Jobs kündigen und durch das Land umherziehen und predigen, und aber ohne irgendwas mitzunehmen, sondern wir laufen einfach rum. Also es ist nicht die Frage, was hat Jesus getan? Es ist auch nicht die Frage, was würde Jesus tun? Ich weiß nicht, wer kennt diese Armbänder, WWJD, What Would Jesus Do? Wer hat davon eins getragen? Wer trägt davon immer noch eins? Ah, okay. Guck mal, ein haben wir noch. Wunderbar. Er hat's am Schlüsselbund. Okay, stark. Aber tragen ist schon auch herausfordernd, oder? So, ich weiß nicht, es ist ja jetzt nicht so stylisch. Ich habe es auch lange Zeit getragen. Mittlerweile nicht mehr. Aber auch das ist nicht die richtige Frage, sondern eigentlich ist die Frage, was würde Jesus tun, wenn er ich wäre? Wenn er mein Geschlecht hätte, wenn er meine Hautfarbe hätte, wenn er so alt wäre wie ich, wenn er in der Lebenssituation ist wie ich, wenn er meine Gaben hätte, wenn er meinen Beruf hätte, wenn er in meiner sozioökonomischen Schicht wäre und so weiter und so fort. Was würde Jesus tun in meiner Situation, wenn er ich wäre? Das ist die Frage. Und was daraus passiert, den Übertrag schafft dann Michael Frost, indem er sagt, okay, wenn ich mit dieser Frage lebe, was würde Jesus jetzt an meiner Stelle tun? Dann entsteht daraus dieses fragwürdige Leben. Dann kommen Leute vielleicht auf mich zu und fragen mich nach dieser Hoffnung, die in mir ist. Und dann bin ich in der Situation, wo ich diese Frage im besten Fall beantworten kann. Wie können wir uns jetzt darauf vorbereiten, Antworten zu geben? Michael Frost sagt, ich werde mir in dieser Woche mindestens einmal Zeit nehmen, um von Jesus zu lernen. Das ist das Große und Ganze. Und dann gibt er uns aber 3 Vorschläge, wie wir das tun können. Der erste Vorschlag, den er macht, ist Studieren der Evangelien. Also dieser Lebensberichte von Jesus. Das sind zum Teil Augenzeugenberichte, sind aber von unterschiedlichen Leuten geschrieben. Deswegen ist das nicht 1:1? Ich meine, wenn du jetzt 4 Leute fragst, die das Gleiche, die bei einer Sache mit dabei waren, das erlebt haben, und du fragst jeden davon unterschiedlich nacheinander, was sie dort erlebt haben, die werden alle unterschiedliche Sachen sagen. Das ist bei den 4 Evangelien genauso. Es sind unterschiedliche Augenzeugenberichte. So, und mit diesen, das Studieren der Evangelien meint jetzt nicht nur das einmal zu lesen, sondern er schlägt zum Beispiel vor, man könnte das Ganze auch häufiger lesen. Also einmal nicht, das wäre nur einmal, aber 2-mal oder 3-mal, vielleicht 4-mal, vielleicht 5-mal. Ich meine, wir haben unser gesamtes Leben lang Zeit und wir können die so häufig lesen, wie wir wollen. Wir lesen das ja nicht und es ist weg. Und das Spannende ist ja, dass wenn wir das Häufige lesen, dass uns immer wieder neue Dinge auffallen. Dass wir, auch dass der Heilige Geist uns immer mal wieder einen neuen Aspekt highlightet. Und dass wir wieder was Neues verstehen. Man könnte auch so ein Evangelium mal ganz lesen. Ich weiß, es ist viel, es sind 16 Kapitel. Wenn man Markus durchlesen möchte, braucht man ungefähr 90 Minuten. Ich habe es nicht ausprobiert. Ich habe 4 Kapitel gelesen. Aber wenn ich es hochgerechnet habe, bin ich auf 90 Minuten gekommen. Also 90 Minuten für Markus. Für Johannes braucht man ungefähr 2 Stunden. Und für Matthäus und Lukas braucht man ungefähr 2,5 Stunden. Das mag jetzt erstmal viel klingen, 90 Minuten sich hinsetzen und Bibel lesen. Aber überlegt euch mal, für was anderes ihr 90 Minuten manchmal aufwendet. Instagram, Fernsehen, was anderes lesen, kochen. Okay, kochen, das nehme ich wieder zurück. Das stimmt, kochen ist wichtig. Aber mein Punkt ist auch das, es ist machbar. Und sich dafür mal Zeit zu nehmen, ist spannend, weil wenn man mal ein gesamtes Evangelium am Stück liest, dann fallen einem nochmal andere Dinge auf, die einem nicht auffallen, wenn man das mal nicht am Stück gelesen hat. Weil so ein Autor, der hat natürlich auch seinen Stil, wie er schreibt. Und wenn man dann zum Beispiel in Markus 16 irgendetwas liest und dieses Wort hat aber eine gewisse Konnotation, die man kennen könnte, wenn man auch schon in Kapitel 1, 2, 3, 4, 5 und so weiter und so fort, wenn man das auch alles gelesen hätte, dann checkt man vielleicht, okay, das Wort meint nicht nur das, was das da steht, sondern es hat nochmal eine größere Bedeutung. Und das macht einem dann diese Stelle in Markus 16 nochmal, lässt einen da nochmal tiefer blicken. Und eine dritte Möglichkeit, dass es schon sehr, sehr fortgeschritten ist, Abschnitte sehr intensiv lesen, vielleicht sogar mit einem Andachtsbuch oder mit einem Kommentar. Da gibt es unterschiedliche Kommentare dazu, manche, die mehr an der Oberfläche bleiben, manche, die richtig, richtig, richtig tief reingehen. Und ich weiß, ihr habt nicht alle Kommentare zu Hause, aber ich habe nachgeforscht. Für 5 Euro könnt ihr euch hier an der Universitätsbibliothek in Oldenburg einen Bibliotheksausweis machen lassen und die haben ganz, ganz, ganz viele Kommentare und dann könnt ihr euch da einen ausleihen. Nicht wundern, auch da ist es sinnvoll, nicht nur einen Kommentar zu nehmen, sondern dann mal zu einer Stelle mehrere Kommentare zu nehmen. Falls ihr da Empfehlungen wollt, sprecht mich, Martin oder Christian mal an. Wir helfen euch da gerne weiter. Eine zweite Möglichkeit neben dem Studieren der Evangelien ist es, Bücher über Jesus zu lesen. Und ich habe euch mal ein paar mitgebracht. Die alle habe ich auch nicht gelesen. Aber wenn das vielleicht etwas für euch ist, dann wäre jetzt die Möglichkeit, euch davon ein Foto zu machen. Wenn ihr nicht schnell genug seid, könnt ihr auch später nochmal auf mich zukommen. Oder ansonsten sind die auch alle hinten im Buch angegeben von Michael Frost. Und eine nächste Möglichkeit wäre es, nochmal weiter zu blicken. Also nicht nur etwas zu lesen. Es gibt ja auch Leute, die lesen nicht so gerne. Ist auch in Ordnung. Gehörte ich lange Zeit auch mit dazu. Für die gibt es noch die Möglichkeit, weiter zu blicken, nämlich mit Filmen und Serien. Auch da, Christian, das wäre was für dich, oder? Mach mal ein Foto und dann arbeitet euch durch die Liste durch. Christian hat eine Kleingruppe, wo er Filme guckt. Also die lesen nicht, die gucken Filme. Für die, die nicht lesen wollen in der Kleingruppe, sondern die mal einen Film gucken wollen und eine Serie gucken wollen. Christian, du kannst mal winken. Das ist der am Schlagzeug sitzt. Ja, ihn einfach mal ansprechen, der sagt euch alles weitere. Ich weiß nicht, was ihr mit dieser Aufforderung macht, was das in euch auslöst. Ob das irgendwie so sagt, ja klar, nehme ich mir Zeit für, oder ob ihr euch denkt, boah, nochmal Zeit dafür nehmen, auch noch. Vor allen Dingen, ich habe mir, als ich das Kapitel gelesen habe, ist mir ein kleiner Satz aufgefallen, den er irgendwo schreibt. Und da schreibt er, Nicht, dass sie meinen, dass sie ihre tägliche Bibellese dafür aufgeben sollten. Nein, sie sollen das zusätzlich machen. Und da dachte ich mir so, also er erwartet, ich soll jeden Tag Bibel lesen und ich soll mir einmal in der Woche mindestens 1,5 Stunden Zeit nehmen. Er sagt nicht mindestens, ich habe jetzt mindestens gesagt, aber ich soll mir einmal in der Woche nochmal Zeit nehmen, um. Und ich dachte mir so, weiß ich nicht, das ist viel. Und ich glaube, wir leben ja irgendwie in einer sehr, sehr durchstrukturierten Welt. Und dann ist mein Denken, okay, dann mache ich ein To-Do. Okay, diese Woche nehme ich mir Zeit da und dafür. Aber ich glaube, dass das schon eine Gefahr ist, dass es nämlich nur zu einem To-Do wird. Nur zu einem, ich muss das noch machen, das ist noch dran. Und dass es nicht wirklich das ist, was es eigentlich ist, sondern dass es zu einer zusätzlichen Last wird, die man tragen muss. Der Alltag ist eh schon voll, ich hetze mich von einer Veranstaltung zur nächsten, dann muss ich noch kochen und vielleicht den Haushalt und so weiter und so fort. Und dann kommt mein Glaube noch als etwas dazu, was on top kommt. Also ich habe eh schon volles Leben und dann muss ich nochmal zusätzlich meinen Glauben irgendwie auch damit reinwurschen. Und dadurch wird mein Glaube eher zu einer Arbeit, zu etwas, was mir Mühe macht, was keine Freude mir bringt. Und dann laufe ich ohne Freude durch mein Leben. Und dann frage ich mich ja schon auch, naja, aber wo ist das denn dann ein fragwürdiges Leben? Wo unterscheide ich mich denn dann vielleicht von allen anderen? Bin ich dann nicht vielleicht sogar noch mal schlechter dran als alle anderen, die ja nachdem sie gearbeitet haben und vielleicht den Haushalt fertig haben, die dann Freizeit haben? Nein, ich muss ja dann noch Bibel lesen. Ich muss ja dann noch... Ermüdend ist das. Geht es euch da ähnlich? Ich sehe einen Kopf schütteln, das freut mich total. Ich kenne Phasen in meinem Leben, da ging es mir genauso, dass es wirklich ein To-Do war, dass es so eine Anstrengung war. Und ich habe mich gefragt, woher kommt das? Woher kommt das denn, dass es uns mit unserem Glauben manchmal so geht, nicht immer, aber manchmal so geht, als wäre es wirklich Arbeit? Und verstehe mich nicht falsch, Anstrengung gehört auch im Glauben mit dazu. Aber wenn es alles ist, was das ausmacht. Und ich habe die Vermutung gehabt, es liegt vielleicht wirklich damit zusammen mit der Gesellschaft, in der wir drin liegen. Wir leben in einer Leistungsgesellschaft. Du bist, was du tust. Und dieser Satz ist nur bedingt richtig. Unser Verhalten spiegelt schon das wider, wer wir sind. Ne, Paulus, der Baum, ein guter Baum trägt gute Früchte, hat Jesus auch gesagt. Aber unser Handeln ist heute mehr als nur etwas geworden, an dem man unsere Persönlichkeit ablesen kann, sondern unser Handeln ist das geworden, woran die Gesellschaft unseren Wert hängt. Und das prägt uns. Wenn wir in dieser Gesellschaft leben, dann prägt uns das. Das prägt unser Denken. Und wir müssen aufpassen, dass wir dieses Denken nicht einfach auf unseren Glauben übertragen. Am Ende geht es beim Glauben an Jesus Christus und auch bei den Gewohnheiten für einen missionalen Lebensstil nicht um meine Leistung als Christ. Es geht nicht darum, dass ich diese Gewohnheiten mache, damit ich Christ bin. Es geht nicht darum, dass du diese Gewohnheiten machst, damit du Christ bist, damit du im Reich Gottes etwas wert bist. Darum geht es nicht. Ich glaube, dass es uns manchmal im Reich Gottes so ein bisschen so geht. Ich habe hier was aufgebaut, falls sich das jemand gesehen hat. Seht ihr was mit dem... Warte. Alles dafür, dass ihr das sehen könnt. Ich habe hier was aufgebaut. Das repräsentiert nur etwas. Wenn hier Reich Gottes ist und die Liebe Gottes und die Welt mit Gottes Liebe überraschen und hier ist die Welt, ja, hier ist nichts drin. Das mache ich mit dem anderen nicht, der ist voll. Ich habe häufig den Eindruck, dass es bei uns, also dass es mir manchmal so geht, dass es an mir liegt, das jetzt darüber zu bekommen. Und dann versuche ich das so zu machen, dass ich sage, ich habe hier extra eine Dings hingelegt, dass das nicht passiert. Und dann geht es darum, dass ich hin und her laufe und ich verliere aber die ganze Zeit irgendwie auch. Und wenn ich Pech habe, kommt eigentlich nichts an. Und dann bin ich geneigt, einfach schneller zu laufen, weil wenn ich mich ja schneller bewege, kommt ja mehr rüber. Und irgendwie ist es aber, es bringt nicht so viel. Und ich streng mich ja nur an. Ich glaube, dass wir manchmal diesen Blick darauf haben, wer wir als Christen sind. Dass ich leisten muss, dass ich Gottes Liebe in diese Welt bringen muss. Aber das ist nicht das, was Jesus bewirken möchte, sondern Jesus möchte uns erstmal verändern. Jesus möchte, dass wir bei ihm ankommen, dass er uns verändern darf und dass wir ein neues Wesen kommen. Und zwar ein Schwamm. Also Jesus will nicht, dass wir Schwämme werden. Nein. Aber dieser Schwamm, der saugt sich auf. Wir saugen die Gegenwart von Gott auf. Wir saugen seine Liebe auf. Und das Grandiose ist, dass ich mich dann nicht mehr anstrengen muss. Seht ihr, wie viel da rauskommt? Dass ich mich nicht mehr anstrengen muss, sondern dass viel eher jeder, der mit mir in Berührung kommt, diese Liebe abbekommt, weil die in mir drin ist. Das ist das, was Jesus meint in Johannes 7, wenn er meint, dass der an mich glaubt, von dem werden Ströme des lebendigen Wassers ausgehen. Der an Gott glaubt, der mit Jesus zusammenlebt, von dem werden Ströme seiner Liebe ausgehen. Und jeder, der mit dir in Kontakt kommt, wird das merken. Und die Gefahr ist aber, dass wir sagen, wir dienen nur noch. Und ich könnte jetzt auch sagen, okay, ich diene jetzt allen, also ich diene jetzt nur noch anderen. Und ich komme nicht mehr selber bei Gott an. Und dann irgendwie, ich kann wieder so viel pressen, wie ich will, und es kommt kein Wasser raus. Sondern das, was wichtig ist. Deswegen sage ich, dass die dritte und die vierte Gewohnheit, das auf Gott hören und das von Gott lernen, dass das meint nämlich genau das hier, bei Gott ankommen. Seine Liebe aufsaugen. Und das müssen wir immer und immer und immer wieder tun, weil ansonsten können wir das gar nicht weitergeben. Ich glaube, dass es uns manchmal genau so in unserem Leben geht, dass wir diesen Blick auf unsere Gewohnheiten haben, dass wir dort etwas leisten müssen, dass es darum geht, diese Gewohnheiten zu tun. Aber genau darum geht es nicht. Es geht nicht um ein verändertes Verhalten, sondern es geht um ein verändertes Wesen. Es geht um eine veränderte Person. Es geht nicht darum, eine Person zu sein, die viel über Jesus weiß, wenn wir mal zurück zum Entdecken kommen und zum von Jesus lernen. Es geht nicht darum, eine Person zu sein, die viel über Jesus weiß, sondern es geht darum, eine Person zu sein, die eine Beziehung zu Jesus hat und die sich darin von ihm verändern lässt. Und das war schon immer so. Wenn wir auf Jesus und seine Jünger schauen, Jesus war nicht bahnbrechend mit Jüngerschaft. Ja? Jesus war ein Rabbi und zu seiner Zeit gab es, ich weiß nicht, wie viele andere Rabbis. Es gab viele. Und so ein Rabbi, der hatte Jünger. Und im Hebräischen hat man die Jünger Talmidim genannt. Ich habe euch das Wort mal mitgebracht. Ihr müsst von rechts nach links lesen, das ist Hebräisch. Könnt ihr das linke lesen? Rechts steht das ausgeschrieben. Könnt ihr das sagen? Talmidim? Talmidim. Wir sind das, Talmidim, das sind auch wir. Und so ein Talmidim, der hatte drei Aufgaben. Der sollte bei seinem Rabbi sein, er sollte von seinem Rabbi lernen und er sollte tun, was sein Rabbi tat. Genauso die Jünger bei Jesus. Die Jünger sollten bei Jesus sein, die Jünger sollten von ihm lernen und dann sollten die Jünger tun, was Jesus tat. Und wenn wir uns die Evangelien mal durchlesen, vielleicht einmal im ganzen Stück, dann sehen wir genau das. Jesus beruft die Jünger zuerst in eine Gemeinschaft hinein. Dort lernen sie etwas von ihm. Und dann, und zwar wirklich erst dann, sendet er sie aus. Und zwar erstmal in Zweierpaaren, in Gemeinschaft. Also das ist genau die Reihenfolge. Jesus beruft uns in eine Gemeinschaft. Wir lernen von ihm und erst dann, auf Grundlage von dem, dass er uns verändert hat, erst dann werden wir gesendet. Es geht nicht um Wissen über die Bibel. Es geht nicht um Wissen über Jesus, sondern es geht um Beziehung. Wissen über jemanden ist nicht, dass ich jemanden kenne. Ja, ich weiß viel über John Mark Comer, aber ich kenne ihn nicht. Kennen ist was anderes. Und es geht nicht, dass wir viel über Jesus wissen, sondern es geht darum, dass wir ihn kennen. Und wie das ist in einer Beziehung, jemanden kennenlernen, funktioniert nicht, ohne sich Zeit zu nehmen. Fragt jede funktionierende Ehe. Jesus geht es nicht darum, dass du viel über ihn weißt, sondern ihm geht es darum, dass du ihn kennenlernst und dass du dein Ja zu ihm und zu seinem guten Willen gibst. Und da schließt sich der Kreis. Du und ich, wir sind heute immer noch Jünger. Und unsere Aufgaben sind genau die gleichen wie die von den ersten Jüngern. Wir sollen bei Jesus sein. Das ist die Gewohnheit, Gott hören, bei ihm ankommen. Uns immer und immer wieder in dieses Werk von Jesus am Kreuz hineinzulegen, uns das bewusst zu machen, dass Jesus meine Schuld getragen hat am Kreuz, dass er dafür gestorben ist, dass er wieder auferstanden ist und dass er mir dadurch neues Leben schenkt. Mich mir immer und immer und immer wieder das bewusst machen. Und wir haben unterschiedliche Möglichkeiten, wie das funktionieren kann. Es kann sein, einmal pro Woche 20 Minuten. Es kann sein, jeden Tag, morgens, mittags und abends einmal 5 Minuten, sich das einfach nur in Erinnerung rufen, kurz im Gebet still werden und das Gott dafür danken. Es kann auch sein, dass wir uns dafür täglich in die Bibel legen und darin baden. Der zweite Schritt auch, oder die zweite Aufgabe, von ihm zu lernen, ihn zu entdecken, uns darin zu lernen, was er gelehrt hat, was er getan hat, uns damit davon verändern zu lassen. Und erst dann kommt der Schritt, dass wir tun, was er tun würde, wenn er wir wäre, wenn er uns wäre, nämlich ein fragwürdiges Leben leben. Erst dann werden wir gesendet. Wir sind erst gerufen, wir werden verändert und erst dann werden wir gesendet. Und es geht um diese Beziehung. Und du hast jetzt eine Reflexionszeit, wo ich dir 3 Fragen mitgebracht habe, die du für dich überlegen kannst, womit du dich beschäftigen kannst. Das ist kein Druck, du musst nicht jede Frage davon für dich beantworten. Wenn keine Frage davon für dich dabei ist, dann denk an das, was der Heilige Geist dir wichtig machen will. Das ist Frage 3. Mach mal eine Bestandsaufnahme. Wo in deinem wöchentlichen Ablauf hast du Zeiten, wo du einfach bei Jesus ankommst? Wo du diese Liebe genießt? Wo du in Jesu Liebe badest? Wo du das aufsaugst? Wo du nicht leisten musst? Wo du einfach da sein darfst? Wo in deinem wöchentlichen Ablauf hast du Zeiten, wo du von ihm lernst? Wo du dich verändern lässt? Und wo in deinem wöchentlichen Ablauf hast du auch Zeiten, wo du anderen dienst? Wo du das weitergibst, was dich selber nährt? Das muss nicht zwangsläufig sein, dass du das anderen erzählst. Es kann auch sein, dass du anderen einfach dienst. Ein nettes Wort, eine nette Tat. Die zweite Frage, aus welcher Intention lebst du diese Gewohnheiten? Aus Angst, dass du Jesus nicht genug bist? Aus dem Druck, dass du ein guter Christ, eine gute Christin sein musst, sein willst? Aus Sehnsucht nach der Beziehung zu Jesus? Aus Dankbarkeit für Jesu Werk am Kreuz und seine Auferstehung? Was ist deine Intention dahinter, wenn du dich hinsetzt, um mit ihm Zeit zu verbringen, wenn du von ihm lernst, wenn du für ihn dienst? Und Frage Nummer 3, frag mal den Heiligen Geist, was für dich gerade dran ist, welchen Schritt er mit dir gehen möchte. Werd ruhig und hör einfach hin, was er dir sagen möchte. Und danach werden wir eine Lobpreiszeit haben und am Rand wird die Anke für dich stehen, die wird gerne für dich beten.